HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Am 15. September 2008, vor genau 10 Jahren, ist die Investmentbank Lehman Brothers pleite gegangen und hat eine fatale Kettenreaktion an den Finanzmärkten ausgelöst. Die Aktienkurse stürzten ins Bodenlose. Einigermaßen fassungslos sagten die Händler an der Frankfurter Börse damals:
Das hätte ich niemals geglaubt. Ich habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr.
War eigentlich unvorstellbar.
Ich habe nie daran geglaubt, dass wirklich eine Bank auch pleite gegangen lassen wird.
Der DAX fiel zunächst auf 6.000 Punkte, dann unter 5 und später sogar unter die 4.000er-Marke. Das Vertrauen war weg. Keine Bank wollte der anderen mehr Geld leihen. In der Folge gerieten immer mehr Institute ins Wanken und mit ihnen die großen Versicherer. Regierungen sprangen mit milliardenschweren Hilfsprogrammen ein. Die Finanzwelt stand am Abgrund. Wir fragen in der Sendung Bilanz, was diese Jahrhundertkrise ausgelöst hat, wie Banker und Kunden sie erlebt und was wir daraus gelernt haben. Bis vor 10 Jahren war die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers nur Insidern bekannt. Menschen, die sich mit Börsen und Aktien auskannten. Doch das änderte sich auf einen Schlag, als dieses eher kleine Haus kein Geld mehr hatte, pleite war und eine weltweite Kettenreaktion auslöste, die Banken, Versicherer und danach auch einzelne Staaten an den Rand des Abgrunds führte. Georg Schwarte schaut für uns zurück.
The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them.
The credit market 676 points down.
It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987.
2008. In den USA brechen die Börsen ein. Lehman Brothers, die Großbank, pleite. Es ist nicht der Anfang, es ist eigentlich das Ende einer Finanzkrise, die lange vorher begann und in der viele Akteure eine Rolle spielten, eine ungute zumeist, aber eine, die rechtlich schwer zu bestrafen war, sagt der ehemalige Kongressabgeordnete Barney Frank im ARD-Interview.
The problem was that what they did was on the whole not illegal. You can't punish people for doing things that aren't against the law.
Barney Frank war Kongressabgeordneter und Co-Autor des sogenannten Dodd-Frank Acts, der Gesetzgebung, die die Finanzindustrie nach der Krise strenger regulierte. Der Chef der amerikanischen Notenbank damals, Ben Bernanke. Er sagt beschönigend, man hätte die Banken vorher anhalten müssen, sauberer zu arbeiten, aber es sei eben ein großes, kompliziertes Phänomen gewesen.
Well, I suppose we could have, you know, tried to get the banks to start cleaning up earlier and, you know, maybe get them a little bit stronger. But it was a big, complicated phenomenon.
Ein großes Phänomen sicher, aber kompliziert war damals nur das Bemühen der Akteure, Schrott strahlen zu lassen, um noch mehr zu verdienen. Die direkten Opfer, einfache Hausbesitzer, sagt der New Yorker Wirtschaftshistoriker Adam Tooze im ARD-Gespräch.
10 Millionen amerikanische Familien haben ihr Haus verloren, mussten umziehen. Es ist die größte erzwungene Bewegung der amerikanischen Bevölkerung seit den 30er Jahren, seit den berühmten Dust Bowls, die Agrarkrise der 30er Jahre.
Rückblende. Anfang 2000 in den USA steigen die Immobilienpreise, immer mehr Kredite, niedrige Zinsen, die Eigenheimbesitzerquote auf Rekordhoch, 68,5%. Jeder bekommt Immobilienkredite, Subprime Loans. Der Markt hat schnell einen Namen dafür, Ninja-Kredit. No Income, No Job, No Assets. Soll heißen, Kredite an Menschen ohne Einkommen, Arbeit oder Vermögen. Es ist eine sich selbst befruchtende Wachstumsmaschine. Banken lagern das Risiko aus, bündeln schlechte Immobilienkredite, verkaufen sie. Schattenbanken entstehen, schnüren Pakete aus Schrottimmobilien samt Risikokrediten. Ratingagenturen schließlich setzen ihr goldenes AAA darauf. Die E-Mail eines Standard & Poor's-Mitarbeiters von damals zeigte später, viele wussten, was sie taten.
Lasst uns hoffen, dass wir alle reich und im Ruhestand sind, wenn dieses Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Es kam anders. Niemand der Akteure war im Ruhestand, als das Kartenhaus zusammenfiel. Banken, Versicherungen, deutsche Geldinstitute kauften damals, was auf dem Papier strahlte, aber doch toxisch war. Deutsches Geld bekam damals einen neuen Namen, Stupid German Money, dummes deutsches Geld, die Verluste deutscher Banken immens, 7,7 Milliarden bei der Deutschen Bank, 2,7 bei der WestLB, 6,7 Milliarden bei der Bayerischen Landesbank.
Die Deutsche Bank, die größte private des Landes, war also unmittelbar betroffen von der Lehman-Pleite. Bereits vor dem Zusammenbruch hatte ihr damaliger Chef Josef Ackermann gesagt:
Ein Kollaps einer Bank dieser Größenordnung würde eine weitere Welle
von Verwerfungen nach sich ziehen und damit auch von weiten Verlusten und Abschreibungen bei wahrscheinlich allen Banken.
Rund 17 Milliarden Dollar hat die Deutsche Bank seit dem Beginn der Finanzkrise für Strafen und Vergleichszahlungen aufbringen müssen. Sie kämpft seitdem um ihre Zukunft. Es gibt Hinweise, dass die größte deutsche Privatbank viel tiefer in die Krise verwickelt war, als bislang behauptet wurde. Aus New York berichtet Peter Mücke.
Ein Untersuchungsbericht des US-Senats sieht die Deutsche Bank als eine der Hauptverantwortlichen für den Crash 2008. Das Unheil für die Deutsche Bank in den USA begann Mitte der 90er Jahre, sagt John Coffey, Rechtsprofessor an der New Yorker Columbia University. Die Deutsche Bankgeschichte ist eine besondere. So um 1995 haben die Manager entschieden, sich von einer konservativen, statischen europäischen Bank zu einer Hochrisikobank zu wandeln, mit Investmentbanking und Immobilienverbriefungen. Diese gebündelten Kredite, die über komplizierte Finanzstrukturen weltweit vertrieben wurden, sind zum großen Teil verantwortlich für die Finanzkrise. Die Deutsche Bank engagierte sich auch im großen Stil als Treuhänder und verwaltete knapp 1 Million Immobilienprojekte. All of that required a talent and a capability that they did not have. Dafür brauchte die Deutsche Bank Fachleute, die sie nicht hatte. Also engagierten sie ein Team von hochrangigen Experten von Merrill Lynch. Und die haben dann innerhalb von kürzester Zeit hunderte Investmentbanker zur Deutschen Bank gelockt. Mit der Aussicht auf sehr hohe Bonuszahlungen und Provisionen, wenn sie sehr viel, vielleicht sogar unrealistisch viel erwirtschaften. 2007 hielt die Deutsche Bank Hypothekenfinanzprodukte im Marktwert von 25 Milliarden Dollar. Schon relativ früh soll den Managern klar gewesen sein, dass darunter auch jede Menge faule Kredite waren, heißt es in dem Untersuchungsbericht. Doch es ging darum, mit allen Mitteln Geld zu verdienen, die Immobilienparty möglichst lange mitzufeiern. Zum Verhängnis wurde der Deutschen Bank auch das Engagement als Treuhänder, sagt Finanzhistoriker White.
You earn fees. Fee-based income is a very attractive.
Man verdient mit Honoraren und Gebühren, das ist sehr attraktiv für ein Finanzinstitut. Man muss kein Geld aufnehmen, es wirkt sich nicht negativ auf die Bilanzen aus, aber man hat Einnahmen. Das ist gut, jedenfalls so lange, bis man Fehler macht. Und auf einmal bekommt man keine Honorare und Gebühren mehr, sondern muss Entschädigungen zahlen. Rund 20 Millionen Menschen in den USA verloren durch Zwangsversteigerungen ihr Haus. Häufig kam die Räumungsklage im Namen der Deutschen Bank, so wie bei Lynn Simoniak, die in Palm Beach, Florida, Nachtwachen gegen die Räumungen organisierte.
Tonight we're focusing on homes in this community that have been foreclosed upon or are owned by Deutsche Bank.
Die Anwältin entdeckte in ihren Bankunterlagen Ungereimtheiten und deckte dadurch illegale Machenschaften mit gefälschten Unterschriften auf, in die auch die Deutsche Bank verstrickt war. 2016 schloss die Deutsche Bank einen Vergleich mit dem US-Justizministerium und zahlte 7,2 Milliarden Dollar, größtenteils für einen Opferfonds.
Die Finanzkrise hatte ihren Ursprung also in den USA, doch die Schockwellen waren in kürzester Zeit auch in Deutschland zu spüren. Mittendrin war Joachim Nagel. Er hat die Krise damals hautnah miterlebt bei der Bundesbank in Frankfurt, leitete dort das Krisenmanagement, war später Vorstand der obersten Geldbehörde und führt heute das Auslandsgeschäft der KfW-Bankengruppe. Vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, wie er diese Wochen Anfang Mitte September 2008 persönlich erlebt hat.
Also ich denke auch im Nachhinein betrachtet, 10 Jahre später, das war sicherlich die intensivste Zeit meines Berufslebens, sicherlich auch die aufregendste, weil jeder Tag neu war, ungewiss und ja, die Fragestellungen so komplex waren. Und das hat einen festgehalten, nicht losgelassen und Tag und Nacht, wirklich Tag und Nacht beschäftigt.
Haben Sie da in der Bundesbank quasi gelebt?
Also ich kann mich noch gut an die Lehman-Nacht erinnern. Da habe ich tatsächlich in meinem Büro im Anzug ein paar Stunden geschlafen, weil einfach die Informationen erst in der Nacht nach Deutschland kamen, wie es mit Lehman oder wie es mit Lehman eben nicht weiterging. Insofern, es gab schon Tage, da war man wirklich bis tief in die Nacht in der Bundesbank unterwegs. Aber ich war dann nicht allein, die ganze Bundesbank war auf den Beinen.
Haben Sie und Ihre Kollegen damals sofort das Ausmaß erkannt oder hat man das erst im Nachhinein erkennen können?
So im Nachhinein könnte man jetzt sagen, na klar, wir haben das Ausmaß erkannt. Nee, natürlich nicht. Es war nicht so. Wir haben das Ausmaß nicht erkannt. Uns war schon klar, dass das ein herber Einschnitt darstellen würde. Die Konsequenzen konnte zum damaligen Zeitpunkt Mitte September 2008, ich denke, niemand so absehen.
Wie dramatisch war damals die Situation? Hatten Sie zeitweise das Gefühl, das entgleitet uns?
Ja, ich denke, gerade so ein paar Wochen dann nach Lehman, da gab es Tage, da hat man das Gefühl gehabt, das Finanzsystem könnte kollabieren. Das Vertrauen in den Märkten war weg und man hat wirklich von Tag zu Tag gedacht und hat geschaut, wie man diesen großen Unfall verhindern kann.
Wie muss man sich das Krisenmanagement vorstellen? Waren Sie nonstop am Telefon, saßen Sie Tag und Nacht in der Bundesbank, Krisensitzung, internationale Sitzungen? Wie lief das ab?
Also Sie haben es gerade wunderbar beschrieben. Es war tatsächlich so, wir waren 7 Tage die Woche, also auch Sonntag unterwegs. Wir sind aus der Gulaschkanone versorgt worden. Wir hatten ständig Telefongespräche auf nationaler, internationaler Ebene. International eben mit den Partnernotenbanken, nicht nur im Eurosystem, auch mit der amerikanischen Notenbank, mit den japanischen Kollegen. Es waren unheimlich viele Fragestellungen, die auch neu waren. Wir mussten auch nach neuen Lösungen suchen, wie man mit dieser Finanzkrise umgeht und wie man eben versuchen kann, das Finanzsystem vor dem Zusammenbruch zu retten.
War es rückblickend die richtige Entscheidung, Lehman untergehen zu lassen, aber andere wie zum Beispiel Fannie Mae oder AIG zu retten?
Ich meine, AIG kam später. Ich denke, AIG, da werden sich sicherlich die Wirtschaftswissenschaftler noch über die nächsten Generationen die Köpfe zerbrechen, was richtig oder was falsch war. Ich denke, man hat sich nicht so ganz bewusst gemacht, welche Ansteckungseffekte Lehman auslöst. Die Rettung von AIG war sicherlich auch ein Reflex der Erkenntnisse, die man hatte aus der Lehman-Pleite, ist meine Mutmaßung. Aber insgesamt, und ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, das Finanzsystem in der damaligen Form hat man nicht richtig verstanden, durchdrungen. Deswegen vielleicht auch am Anfang eine Falscheinschätzung, wie die Implikationen ausfallen könnten.
Die Geschäftsbanken haben damals zweifach verdient. Sie hatten die Hypothekenkredite an Menschen vergeben, die sich das nicht immer leisten konnten. Und sie haben diese Kredite anschließend verpackt und als Finanzprodukte an Investoren verkauft. Was ist in diesem System, in diesem Spiel letzten Endes falsch gelaufen?
Ich denke, es waren zunächst mal, vielleicht war es ein Politikversagen zu Beginn, gerade in den USA, billigste Kredite an Personengruppen zu vergeben, die auf gut Deutsch nicht kreditwürdig waren. Kredit heißt ja in der ursprünglichen Wortbedeutung auch Vertrauen. Im Grunde genommen, das Vertrauen in den Kreditnehmer hätte von Anfang an nicht da sein dürfen, weil die Bonität, also sprich die Fähigkeit, den Kredit zurückzuzahlen, so nicht da war. Und dann natürlich die Attraktivität für viele Banken, diese Kredite zu bündeln, zu verpacken, zu strukturieren, wie wir sagen, dann wiederum als neue Anlageklasse, die sogenannten Asset-Backed Securities, zu verkaufen. Und viele deutsche Banken fanden das damals durchaus attraktiv, diese Papiere auf ihre Bilanz zu nehmen, weil diese Papiere, das darf man nicht vergessen, damals im Vergleich zu anderen Papieren eine relativ attraktive Rendite versprachen bei vergleichsweise überschaubarem Risiko.
Warren Buffett, der berühmte Milliardär und Investor, hat sie ja mal als Massenvernichtungswaffen bezeichnet, diese Papiere. Sind die wirklich so gefährlich?
Ich denke, sie sind immer dann gefährlich, wenn man sie nicht richtig versteht. Es gibt solche und solche Papiere, wie es bei vielen Dingen im Leben verschiedene Varianten gibt. So gilt es eben auch für die strukturierten Papiere. Viele, die diese Papiere kauften, die haben die Komplexität, die Schwierigkeit, die in der Struktur stand, nicht verstanden und haben letztendlich Risiken auf ihre Bilanz genommen, die sie am Ende so nicht steuern konnten.
Die Finanzmärkte kamen ja damals zum Stillstand. Die Banken haben sich untereinander kein Geld mehr geliehen. Das Vertrauen war weg. Wie haben Sie und Ihre Kollegen den Kreislauf dann wieder zum Laufen gebracht?
Na, das hat ja zunächst mal eine Zeit lang gedauert, weil das Vertrauen ja nach der Lehman-Pleite relativ zügig wie eine Lawine wegbrach. Sie haben das ja schon richtig gesagt, das Vertrauen zwischen den Banken, ein Grundprinzip, dass ein Finanzsystem überhaupt funktioniert, war nicht mehr da. Wir haben versucht, diese Vertrauenskrise damit zu überbrücken, dass das, was typischerweise die Banken nämlich getan haben, sich gegenseitig Geld auszuleihen, Vertrauen, was vorher da war, das haben wir überbrückt, indem wir ihnen das Geld, wie wir oder die Notenbanker sagen, im Jargon die Liquidität bereitgestellt haben.
Das heißt, Sie haben den Markt geflutet im Prinzip mit Geld.
Na, ich mag das Wort fluten eigentlich nicht so gerne. Es war eine Notwendigkeit in der Situation, um die Finanzstabilität wiederherzustellen. Das ist ein Mandat für Notenbanken, neben der Wiederherstellung von Preisniveaustabilität in besonderen Situationen Und das war eine ganz besondere Situation, die Finanzstabilität zu gewährleisten. Und deswegen war es notwendig, dass man den Banken nicht nur auf kurze Frist, sondern auch auf ganz lange Frist, der ein oder andere kann sich noch daran erinnern, es begann dann auch irgendwann, dass man ihnen auf ein Jahr das Geld, die Liquidität bereitgestellt hat, später sogar auf 3 Jahre und dann sogar auf 4 Jahre. Es war notwendig, dass die Banken lange Gewissheit hatten, dass sie keine Liquiditätssorgen in ihren Bilanzen mit sich zu tragen hatten.
Damals hieß es, die Steuerzahler dürften nie wieder für die Rettung von Banken zur Kasse gebeten werden. In den vergangenen Jahren war das aber immer wieder der Fall, zuletzt in Italien. Haben wir da nichts gelernt in diesem Punkt?
Also ich weiß natürlich schon, dass es immer ein Reizthema ist. Ich würde nicht sagen, wir haben nichts gelernt. Ich würde auch nicht so frech sein und behaupten, naja, das wird alles so nicht mehr passieren. Aber eins ist sicher, die Banken tragen heute in viel größerem Ausmaß ihre eigenen Risiken, sind auch deutlich besser präpariert für Liquiditätskrisen, die am Ende auch immer irgendwo eine Kapitalkrise sind für Banken. Die Bankenaufsicht, die Notenbanken, da bin ich schon der Auffassung, haben die richtigen Schlüsse gezogen aus dieser Finanzkrise. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob die Schlüsse umfassend genug sind. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Baustelle. Aber ich wäre mal so mutig und würde sagen, die Finanzkrise, wie sie 2008 sich zugetragen hat und in den Folgejahren, würde so in der Form, in der Ausprägung auf dem Rücken der Steuerzahler so heute nicht mehr geschehen.
In den USA wird ja gerade wieder darüber spekuliert, wie nah eine weitere Krise sein könnte. Ein Beinahe-Zusammenbruch, ist der jederzeit wieder möglich, trotz Prävention, trotz vieler Maßnahmen, die seitdem ergriffen wurden?
Ich meine, wenn man realistisch sich so ein bisschen die Wirtschaftsgeschichte anschaut der letzten paar hundert Jahre, muss man feststellen, dass Finanzkrisen, ob man es gut findet oder nicht, zu, sage ich jetzt mal, Wirtschaften gehören. Das zieht sich durch die letzten paar hundert Jahre. Ich meine, ich bin auch nicht der Erste, der jetzt sagt, naja, die nächste Finanzkrise wird anders aussehen als die von 2008. Ich meine, eines hat, und das ist insofern für mich auch eine gute Botschaft, man hat sicherlich besser gelernt zu verstehen, wie vernetzt, wie groß die Ansteckungssysteme sind in internationalen Finanzsystemen, wie Banken, wie Bankbilanzen, aber auch Staaten miteinander mit den Bankbilanzen verbunden sind. Und genau diese Verbindung, die gilt es zu kontrollieren, vielleicht manchmal auch zu durchbrechen, damit diese Ansteckungseffekte so eben bei der nächsten Krise, wie immer sie auch aussehen mag, wenigstens in der Form nicht geschehen können.
Krisen wird es immer wieder geben, sagt Professor Joachim Nagel. Er hat damals das Krisenmanagement bei der Bundesbank geleitet und führt heute das Auslandsgeschäft der KfW-Bankengruppe. Sören H. Info Bilanz. Opfer dieser Profitgier einiger Banken waren Millionen Kunden in aller Welt. Auch viele Deutsche hatten Lehman-Finanzprodukte gekauft, überwiegend im Glauben, das seien großartige Geldanlagen, und hatten mit ihnen zum Teil schlimme Verluste erlebt. Anna Vogel hat einige von ihnen getroffen.
Wolfgang Schick hatte sein erstes Sparbuch bei der Sparkasse, da war er noch ein Baby. Und dorthin ging er auch im Frühjahr 2008. Seine Frau und er wollten Geld anlegen.
Unser Anlagegespräch war ein sehr langes und sehr ausführliches. Es war klipp und klar festgelegt, wir wollen auf keinen Fall das eingesetzte Kapital in irgendeiner Form riskieren. Und unter der Prämisse haben wir dann Lehman-Zertifikate gekauft.
Wie viel Geld er damals genau angelegt hat, will er nicht verraten. Nur, es waren mehr als 10.000 Euro. Claudia Kräh hat für 16.000 Euro Zertifikate bei der Sparkasse Frankfurt gekauft. Weil ihr Freund damals schwer krank war, sollte sie sein Geld anlegen. Und zwar sicher. Sie erinnert sich an die Worte der Bankberaterin.
Hinter diesem Ganzen stünde irgendwie Lehman. Das wäre die zweitgrößte oder was Investitionsbank der Welt. Da könnte überhaupt nichts passieren. Also so ungefähr, wenn die kaputt ging, ginge die Welt zugrunde.
Claudia Kräh kümmerte sich nicht weiter um die Papiere. Bis zum 16. September 2008. Ein Tag nach der Lehman-Pleite.
Ich kam nach Hause und dann gab mir mein Freund einen Zettel und sagte, die Sparkasse hat angerufen, das Geld wäre futsch. Und da ist mir zum ersten Mal der Gedanke überhaupt gekommen, dass es damit vielleicht zusammenhängen könnte.
Unklar war für Claudia Kräh, ob sie jemals wieder Geld zurückbekommen würde. Sie und Wolfgang Schick schlossen sich damals an einem Stammtisch mit anderen Betroffenen zusammen und holten sich Rat bei Anwälten. Für Wolfgang Schick war schnell klar, er war falsch beraten worden.
Die Banken haben sich abgesichert mit ihren Kreuzchen, die sie auf ihre Bögen gemacht haben, wo also Kreuzchen gesetzt waren, wo ich gesagt habe, kann doch gar nicht sein.
Auch Claudia Krähe kämpfte um ihr Geld. Damals ging es ihr vor allem ums Prinzip.
Ich habe gesagt, ich stehe das durch, egal wie. Ich will einfach nicht, dass eine Bank oder Sparkasse sowas mit jemandem machen kann.
Am Ende waren beide erfolgreich. Wolfgang Schick bekam mit seiner Klage recht. Die Sparkasse musste ihm 2011 das gesamte Geld zurückerstatten. Claudia Krähe stimmte einem Vergleich zu und bekam 75% zurück. Glück im Unglück für die Kunden der Sparkasse. Trotzdem, Claudia Krähe hat ihre Bank inzwischen gewechselt.
Für diejenigen, die den Kunden damals gegenüber saßen oder mit ihnen am Telefon sprachen, war die Lehman-Pleite auch keine alltägliche Sache. Ursula Meyer hat einen Sparkassendirektor und einen Mitarbeiter eines Callcenters gesprochen.
Schwarzer Anzug, rote Krawatte. Wilhelm Bechtel ist der typische Sparkassendirektor. Seit 17 Jahren leitet er ein kleines Geldhaus auf dem Land, die Stadtsparkasse Schwalmstadt in Nordhessen. Es ist ein bisschen heile Welt, doch die geriet vor 10 Jahren komplett aus den Fugen mit der Pleite der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers, erzählt Bechtel.
Es war ein Schock. Es war das erste Mal in meinem Berufsleben, dass eben eine so große Bank oder eine so bekannte Bank pleite geht und dass der Staat auch nicht eingegriffen hat.
Ein Bankbeben an einem Montagmorgen, das weltweit zu spüren war, auch im beschaulichen Backsteinbau der Sparkasse Schwalmstadt. Die etwa 50 Mitarbeiter waren damals ganz aufgescheucht. Immer wieder fragten Kunden nach, ob ihr Geld denn dort noch sicher sei.
Wir haben als erstes nachgeschaut, gibt es in den Beständen unserer Kunden Lehman-Papiere? Aber es war gut, es hatte niemand Lehman-Papiere, so waren wir etwas entspannt.
Andere Banken hatten ihren Kunden dagegen sehr wohl empfohlen, in die vermeintlich sicheren Zertifikate zu investieren. Nach der Lehman-Pleite waren die praktisch wertlos. Für genau so eine Bank hat Matthias gearbeitet im Callcenter. Mehr will er über sich und seinen Arbeitgeber nicht verraten. Er sollte die betroffenen Bankkunden beruhigen. Manche Anrufe gehen ihm bis heute nicht aus dem Kopf.
Die Menschen wurden da teilweise richtig verzweifelt. Also ich weiß, dass ich da Leute am Telefon hatte, die rumgeweint haben. Und also manche haben wirklich vom ersten Wort an nur noch rumgeschrien.
Das Headset auf dem Kopf telefonierte er stundenlang ununterbrochen mit Bankkunden. Darunter etwa Handwerker, viele Rentner, die Angst hatten, ihre komplette Altersvorsorge zu verlieren. Nun wollten sie über das Callcenter die zuständigen Bankberater kontaktieren, doch tatsächlich konnte und sollte Matthias ihnen gar nicht weiterhelfen.
Ich fand das eigentlich fast traumatisch. Also wir wussten halt, dass die Leute ihre Einlagen verloren haben. Wir wussten, dass die Leute das noch nicht wussten. Ja, wir wussten, dass wir es ihnen nicht sagen dürfen. Wir wussten auch, dass die Berater nicht zurückrufen würden.
Die Wut und Ohnmacht von damals spürt er noch heute. In den Telefonaten wurde deutlich, die Kunden hatten ihr Vertrauen in die Banker verloren. Auch bei ihm selbst sitzt das Misstrauen seitdem tief.
Die arbeiten für sich selbst, die arbeiten für die Bohne, nicht für die Kunden. Mir wurde das zumindest in diesem Moment sehr, sehr, sehr klar.
Der Profit steht an oberster Stelle. Das ist auch 10 Jahre nach der Banken- und Finanzkrise so. Doch was hat sich seitdem geändert? Welche Lehren haben Politik und Finanzwirtschaft aus der Krise gezogen? Dieser Frage ist Ulrich Barz an der Börse nachgegangen.
Lektion Nummer 1 aus der Finanzkrise.
Also ich glaube, die meisten, wenn sie Zeit zurückdrehen könnten, würden Lehman lieber retten, als nochmal pleite gehen zu lassen.
Sagt Professor Michael Grote. Er ist Vizepräsident der Frankfurt School of Finance and Management. Man habe nach der Lehman-Pleite gelernt, dass die Banken viel mehr miteinander verbunden gewesen seien, als man vorher dachte. Plötzlich vertrauten sie einander nicht mehr, liehen sich kein Geld mehr. Erst gerieten Banker und Börsianer in Panik, dann die Kunden.
Das Zweite ist, dass man den Markt nicht alleine agieren lassen kann im Finanzsektor, sondern dass es eben starke Regeln braucht, mit mehr Puffer, als die Marktteilnehmer selber fordern.
Professor Michael Grote von der Frankfurt School beklagt aber, dass die Finanzaufseher zu kurz gesprungen seien.
Ich denke, dass wir hier nicht ganz den Weg zu Ende gegangen sind. Wir haben meines Erachtens eine zu kleinteilige Regulierung und immer noch zu wenig Eigenkapital im Bankensektor.
Kritisch gehen viele auch mit der Rolle der Zentralbanken um. Sie öffneten nach Lehman die Geldschleusen, um zu beruhigen. Viele werfen EZB und Fed in den USA vor, entweder zu viel oder zu lange geholfen zu haben oder mit den falschen Mitteln. Professor Adelbert Winkler beschäftigt sich an der Frankfurt School genau mit solchen Fragen. Er findet, dass die EZB das Richtige tat.
Die EZB hat mit ihren Maßnahmen zur Stützung des Geldmarktes erheblich dazu beigetragen, dass diese Krise, so schwer sie war, nicht in einer großen Depression, nicht in einer Deflation mündete. Man sollte daher den Arzt, wenn er den Patienten einigermaßen zusammenpflegt, auch mal loben.
Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, kann die Europäische Zentralbank nur loben für das, was sie damals getan hat. Aber er sagt den Euro-Währungshütern, bitte geht jetzt vom Gaspedal runter. Bisher verspricht die EZB nämlich, bis über den Sommer 2019 hinaus die Nullzinsen beizubehalten.
10 Jahre nach der Lehman-Pleite und der anschließenden Banken- und Finanzkrise. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.